Liebe Geschwister, wir wollen heute unsere Betrachtung des Epheserbriefes fortsetzen und ich lade euch ein, eure Bibel in Epheser Kapitel 3 ab Vers 14 aufzuschlagen. Epheser Kapitel 3 ab Vers 14 bis zum Ende des Kapitels. Ja, wir achten auf das Wort Gottes. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei, und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werden bis zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der weit über die Massen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus auf alle Geschlechter der Ewigkeit. Amen. Lass uns beten, wir bleiben sitzen. Unser Gott, ja, wir wollen zu diesem Gebet des Apostel Paulus Ja sagen und wir bitten dich, dass wir dich in deinem Wort mehr und mehr erkennen, dass wir diese überschwängliche Liebe des Herrn Jesus Christus auch erkennen, damit wir durch sie transformiert werden, verändert werden, damit wir wirklich dich verherrlichen, denn das ist unsere Bestimmung, dass wir dich erkennen und dich verherrlichen hier, in dieser Welt, in dieser Existenz und auch in der Ewigkeit. Wir bitten dich. Amen. Amen. Ja, liebe Geschwister, wir haben beim letzten Mal gesehen, dass Paulus am Anfang vom Kapitel 3 einen Satz anfängt und dann plötzlich unterbricht und es für nötig hält, auch etwas klarzustellen, bevor er weitermacht. Er sagt, ich bin der Gefangene Christi für euch, die Heiden Christen. Und für diese Menschen ist er jetzt im Gefängnis in Rom. Er ist offensichtlich, das ist offensichtlich dieser letzte Gedanke, der für ihn eine nähere Erklärung verdient. Denn der Grund dafür ist, dass die Gemeinde der Heiden, als sie gehört haben, dass Paulus im Gefängnis war, sehr besorgt über ihn waren und sich große Sorgen um ihn gemacht haben. Und das erklärt jetzt Paulus, warum die Christen keinen Grund haben, sich Sorgen um ihn zu machen. Oder im Gegensatz sollten sie sich freuen. Das ist auch das Thema eigentlich des Philipperbriefes. Oder Paulus sagt, ich freue mich trotz dem, was mir geschieht. Und ich bitte euch auch, freut euch auch mit mir. In den Versen 2 bis 6 nimmt er das Thema der Offenbarung des Geheimnisses Christi wieder auf. Das ist ein Thema, das er schon in Kapitel 1, Verse 9 und 10 und Kapitel 2, Vers 20 eingeführt hatte. Dort hat er von dem Geheimplan Gottes gesprochen, der ihm offenbart wurde, der die Heiden betrifft. Dieser Plan betrifft nicht nur das Volk Gottes der Juden, sondern auch die Heiden einschließt. Und sie sind zusammen, und das ist das, was er offenbaren will, mit den Juden Teil des Leibes Christi. Gott macht keinen Unterschied mehr. Alle, die an den Herrn Jesus glauben, sind Teil seines Leibes. Dann in den Versen 7 bis 12 erklärt Paulus seine eigene Rolle als Apostel der Heiden. Und er bezieht sich auf die erstaunliche Gnade, die ihm zum Botschafter des Evangeliums gemacht hat. Und das möchte dadurch auch sagen, das ist auch Gottes Wille, dass er dieses Amt ausübte. Und was ihm geschieht, gehört auch zum Gottes Willen. Deshalb gibt es keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Und in Vers 13 kommt er auf seine Leiden um des Evangeliums willen zurück. Das ist das Thema, das eigentlich seinen Exkurs hier ausgelöst hat. Er betont, dass auch diese Leiden, die er jetzt erfährt, Teil von Gottes Plan sind und dazu beitragen, dass viele gerettet werden. Paulus sagt an anderen Stellen, durch diese Leiden sind viele zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen. Deshalb gibt es keinen Grund, sich da Sorgen zu machen. Sie sind Teil von Gottes Plan und Gott kann dadurch auch und trotz dieser Leiden Paulus trösten. Und durch diesen Trost, sagt auch Paulus im 2. Korintherbrief, kann er auch andere trösten, auch andere aufbauen kann. Und alles trägt zu ihrer endgültigen Verherrlichung bei. Das ist auch, was er jetzt auch erklärt. Das haben wir auch letzte Woche, vor 2 Wochen gesehen. In seinem Brief, wie gesagt, an die Philipper sagt Paulus sogar, dass man sich über das freuen sollte, was uns widerfährt. Und egal, was es ist, und alle Gläubigen sind dazu auch aufgefordert, das Gleiche zu tun. Heute schauen wir das Ende dieses Kapitels, die Verse 14 bis 21. Ja, er beginnt, Paulus, den Vers 14 mit einer Konjunktion: deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Das ist dasselbe Verbindungswort wie im Vers 1 von Kapitel 3. Dort hat er einen Satz angefangen, der, wie gesagt, unterbrochen wurde. Deshalb bin ich Paulus, der gebundene Christi, Jesu für euch, die Heiden. Und dann führt er einen weiteren Gedanken dazu. Und jetzt kommt er wieder auf seinen Satz zurück. Ja, nach diesem Exkurs von den Versen 2 bis 13, nach diesem langen Exkurs, setzt Paulus jetzt seinen Gedankengang fort und er greift wieder auf das auf, was er in Vers 1 sagen wollte. Was wollte er denn da sagen? Warum hat er sich unterbrochen? Das haben wir gesehen, aber was wollte er denn da sagen? Das lesen wir jetzt. Er beugt seine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Damit will er sagen, er betet den Herrn, den Vater. Er wollte den Ephesern versichern, dass er für sie betet. Und das tut er jetzt. Und was uns jetzt beschäftigen soll, ist, wie Paulus betet und worum bittet er auch in seinem Gebet für die Epheser. Zunächst, wenn Paulus betet, das sehen wir hier, er sagt, er beugt seine Knie vor dem Vater. Manche Christen schließen daraus, dass wir immer niederknien müssen, wenn wir zu Gott beten. Jesus kniete auch im Garten Gethsemane nieder, um zu beten. Wir lesen auch in der Apostelgeschichte Kapitel 20, dass wenn Paulus sich von den Ältesten der Gemeinde in Ephesus verabschiedet, dass er auch auf die Knie am Strand von Milet fiel. Das sollten wir nicht einfach so ignorieren, was das Neue Testament uns sagt über das Gebet. Aber das Neue Testament beschreibt auch andere Formen der äußeren Gebetshaltung. Zum Beispiel in 1. Timotheus 2 will Paulus, dass Männer beim Beten heilige Hände aufheben sollen. Wahrscheinlich sollen sie dabei im Stehen beten, wie es bei den Juden üblich war damals. Die Juden beteten damals und auch heute im Stehen. David betete während der Nacht auf seinem Lager. Manche beten sogar auf dem Bauch liegend. Entscheidend ist deshalb beim Gebet die innere Haltung, die wir haben, die wir einnehmen. Die Frage ist, in welchem Geist nähern wir uns Gott? Mit welcher Einstellung beten wir? Es ist jedoch klar, und das drückt auch dieses Niederknien sehr, sehr gut aus, dass unsere äußere Haltung das widerspiegelt, was in uns vorgeht. Paulus betet in dieser Haltung zu Gott, niederknien, um ihm seinen Respekt zu zeigen, seine Abhängigkeit und seine Anbetung auch auszudrücken. Schaut, was er sagt, was der Grund für diese Anbetung ist. Weil jede Vaterschaft im Himmel und auf Erde ihren Namen von ihm, von dem Vater, empfängt. Was will Paulus jetzt mit diesem geheimnisvollen Ausdruck sagen? Jede Vaterschaft erhält seinen Namen von ihm. Dass der deutsche liberale Theologe Adolf von Harnack ist dafür bekannt, dass er gesagt hat, dass die Botschaft der Bibel in diesen beiden Dingen zusammengefasst werden kann. Die universale Vaterschaft Gottes und die Brüderlichkeit aller Menschen. Alle Menschen, wollte er sagen, haben Gott als Vater und alle Menschen sind Brüder. Leider ist es nicht, was die Bibel lehrt. In gewissem Sinne kann man natürlich sagen, dass Gott der Vater aller Menschen ist. Gott ist der Schöpfer, er hat sie alle erschaffen. Und zum Beispiel in Lukas Kapitel 3, Vers 38 lesen wir, dass Adam Sohn Gottes genannt wird. Auch die Engel werden Söhne Gottes genannt. Selbstverständlich ist diese Art der Vaterschaft denkbar. In diesem Sinn, als Schöpfer ist Gott Vater aller Menschen, aller Kreaturen. Aber das ist nicht, was Paulus hier vermitteln möchte. Wir müssen unbedingt den Kontext seiner vorherigen Ausführungen im Auge behalten, wenn wir verstehen wollen, was er jetzt für ein Ziel hat. Paulus hat gerade in Kapitel 2 erklärt, dass Gott uns in seiner Gnade mit Christus lebendig gemacht hat. Und er beschreibt das Bild einer Zeugung. Gott als Vater hat uns gezeugt, indem er uns lebendig gemacht hat. Er hat uns das Leben gegeben, genauso wie ein Kind das Leben von seinen Eltern bekommt. Paulus hat also in erster Linie diejenigen im Blick, die der Vater durch seinen Geist gezeugt und denen er ein neues Leben geschenkt hat. Die hat er jetzt im Auge. Und diese Kinder Gottes sind nicht nur Juden, sondern auch Männer und Frauen aus allen Völkern, aus allen Nationen der Welt, der Erde. Und Jesus Christus ist Gott, also der Vater einer neuen Menschheit. Eine neue Menschheit. Paulus erklärt auch in Römer 5, dass wie durch Adams Ungehorsam alle zu Sündern erklärt wurden, so werden nun durch den Gehorsam des einen Jesus Christus viele vor ihm, vor dem Vater, als gerecht erklärt. Und das ist der Grund, diese neue Menschheit, die Gott in Jesus Christus gezeugt hat, das ist der Grund, das ist auch ein Grund, Gott zu loben. Und das ist das wofür Paulus seine Knie vor dem Vater beugt. Schauen wir uns jetzt die Verse 16 und 7a an. Also als Schöpfer ist auch Gott derjenige, der seine Schöpfung erhält, der sie zusammenhält und für sie sorgt. Und das ist auch das Thema der Fürbitte, das Paulus ab Vers 16 anspricht. Paulus betet, Vers 16, dass Gott die Christen in Ephesus nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. und dass der Christus durch den Glauben in ihren Herzen wohne. Zunächst, er betet, dass Gott den Gläubigen nach dem Reichtum seine Herrlichkeit gebe. Eine gute Übersetzung dieses Ausdrucks wäre nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit wegen seiner herrlichen und unbegrenzten Ressourcen. Gott hat unbegrenzte Ressourcen. Das sehen wir auch im Kapitel 1, wenn Paulus von dem himmlischen Segen spricht, der Gott auch uns zur Verfügung stellt. Gott hat unendliche Ressourcen und dieser Reichtum entspricht auch seinen unendlichen Möglichkeiten und seiner unendlichen Natur. Und das muss immer uns klar sein, dass Gott keine Grenzen kennt. Wenn wir uns an ihn wenden, müssen wir begreifen, dass er alles in seiner Hand hält und auch bereit ist, alle diese Ressourcen uns auch zu schenken, zur Verfügung zu stellen. Aber was heißt jetzt, was er sagt? Dass wir durch seinen Geist mit Kraft gestärkt werden am inneren Menschen. Was heißt das, an dem inneren Menschen gestärkt zu werden? Es gibt mehrere ähnliche Ausdrücke, die Paulus verwendet und die wir jetzt auch erklären müssen, bevor wir weitergehen. In seinen Briefen spricht Paulus oft von dem alten und von dem neuen Menschen oder vom alten und vom neuen Adam. In Römer 7, Vers 22 spricht er auch von dem inneren Menschen, der sich am Gesetz Gottes erfreut, und er stellt dies dem Gesetz gegenüber, das in seinen Gliedern herrscht, ein Gesetz der Sünde, steht im Gegensatz zu diesem inneren Menschen. In der Kirchengeschichte, in der Geschichte der Gemeinde Jesu, haben viele darüber spekuliert, dass es in dem Gläubigen zwei Naturen gibt. Eine alte Natur, die von Adam geerbt wurde, und eine neue Natur, die durch den Geist Gottes in uns eingepflanzt wurde. Es mag euch überraschen vielleicht, aber der Begriff Natur ist im Neuen Testament nicht zu finden. Es ist etwas, was wir im Neuen Testament nicht finden. Die Bibel spricht vom alten und vom neuen Menschen. Sie stellt das Fleisch in uns dem Geist gegenüber, dem Geist Gottes, nicht unserem Geist. Sie spricht vom inneren Menschen und sie spricht auch von den Gliedern der Sünde. Aber an keiner Stelle lehrt die Schrift, dass Gott uns durch die Wiedergeburt in uns eine neue Substanz eingepflanzt hätte. Obwohl wir das in der Kirchengeschichte auch bei vielen Reformierten sehen. Übrigens, der John MacArthur zum Beispiel hat eine ganz andere Meinung. Er sagt, wir haben eine einzige Natur. Also was heißt das? Paulus will hier zeigen, dass es die Rolle des Heiligen Geistes ist, uns an dem inneren Menschen zu stärken. Ohne den Heiligen Geist, ohne die Wirkung des Heiligen Geistes, würden wir nicht am inneren Menschen gestärkt werden. Für Paulus ist der innere Menschen ein Ausdruck, der einfach unsere Art zu denken meint, wie wir denken, im Gegensatz zu dem, was von außen von uns wahrgenommen wird. Es ist, was die Menschen an uns sehen und wie wir denken. Wir sagen oft, du kannst meine Gedanken nicht lesen. Darum geht es hier, wie wir denken als Christen. Ich möchte versuchen, ein Beispiel zu geben, damit wir verstehen, was damit gemeint ist. Ein sehr gutes Beispiel dafür haben wir in 1. Petrus 3. 1. Petrus 3, wo der Apostel Petrus davon spricht, was den Schmuck einer gläubigen Frau ausmacht. Petrus spricht von dem, was macht den Schmuck einer gläubigen Frau aus. Und er sagt, es ist nicht das Äußere, das ist nicht, was man sieht. Eine komplizierte Frisur, ein Schmuck, Gold, schöne Kleider, sondern der verborgene Mensch, man könnte auch sagen, der innere Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Das ist, was mit dem inneren Menschen gemeint ist. Wie hier eine gläubige Frau denkt, wie sie Gott ehrt. Was Gott sucht und wofür wir beten sollten, ist die Erneuerung unseres Sinnes, damit wir wissen, was gut, wohlgefällig und vollkommen ist. Das ist auch, was Paulus in Römer 12 erklärt. Das Gebet des Paulus ist auch, dass Christus durch den Glauben in uns wohnt. Christus soll durch den Glauben in uns wohnen. Das heißt, dass wir unser tägliches Leben mit vollem Vertrauen auf ihn leben sollen. Was heißt es hier, dass Christus in uns durch den Glauben wohnt? Wir sollen unser tägliches Leben mit vollem Vertrauen auf ihn leben. Der griechische Ausdruck bedeutet wörtlich, dass sich Christus bei uns zu Hause fühlen soll. Es gab einen. Ich kann mich erinnern, damals ein Lied bei den Jugendlichen, Jesus in meinem Haus. Es ist ein gutes Beispiel, also das ist hier gemeint. Jesus soll bei uns zu Hause sein. Es gibt nicht einen Raum, wo er Platz einnimmt und die anderen Räume sind für ihn abgeschlossen. Jesus soll sich frei in unserem Leben bewegen. Alle Aspekte unseres, alle Räume unseres Lebens sollen für ihn offen sein. Es ist diese enge Gemeinschaft mit Jesus, die das Leben des Gläubigen stärkt und ihn auf einem festen Fundament hält, vor allem in Zeiten der Prüfung. Ich hoffe, ihr habt verstanden, Gott hat nicht in uns, wie viele es denken, zum Beispiel die katholische Kirche, eine neue Natur eingepflanzt, die uns unverwunderlich macht, sondern unsere Stärke, unsere Festigkeit im Glauben hängt von der Gemeinschaft mit Jesus Christus ab. Wenn wir in Gemeinschaft mit Jesus Christus sind, dann kann der Heilige Geist in uns wirken und wirklich uns zu fruchtbaren Christen machen. Würden wir den Heiligen Geist, wie das heißt, auch beleidigen oder traurig machen, würde er sich eine Zeit lang zurückziehen und dann würden wir sehen, was das heißt. Ohne Gott zu leben. Wir würden sofort merken, welche Folgen das hat. Deshalb lass uns wirklich voll Vertrauen auf Jesus sein und in Gemeinschaft mit ihm sein. Dann sehen wir in den Versen 17b bis 19 das Ziel des Gebetes des Paulus. In diesem zweiten Teil von Vers 17, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Und auch in den Versen 18 und 19. Und dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werden bis zur ganzen Fülle Gottes. Da spricht Paulus über die Folgen des Wirkens des Heiligen Geistes in uns und unserer Gemeinschaft mit Christus. Also diese zwei Gedanken. Das Wirken des Heiligen Geistes in uns und unsere Gemeinschaft mit Christus, auch die, für die wir auch eine Entscheidungsfreiheit haben. Wollen wir diese Gemeinschaft suchen? Der griechische Ausdruck bedeutet wörtlich, Paulus verwendet hier zwei Partizipien, die aus der Landwirtschaft und auch aus dem Bauwesen stammen. Wir sollen in der Liebe verwurzelt sein und wir sollen auch in der Liebe gegründet sein. Es stellt sich die Frage, ob Paulus hier von der Liebe spricht, die Gott für uns hat, oder ob er von der Liebe der Gläubigen untereinander spricht. Es ist wahrscheinlich, dass er die zweite Möglichkeit im Sinne hat hier. Eine solche brüderliche Liebe kann jedoch nur auf der Liebe beruhen, die Gott in Christus gezeigt hat, als er uns rettete. Und wenn das so ist, warum möchte er dann, dass seine Leser alle Dimensionen, alle Aspekte, alle Maßen der Liebe Christi erfassen? Lieben diese Menschen nicht einander, weil sie bereits die Liebe Gottes verstanden haben? Es ist nicht was sie schon verstanden haben. Aber was Paulus hier uns verständlich machen möchte, ist erstens, dass diese Erkenntnis der Liebe Christi nicht etwas Natürliches ist, sondern sie ist übernatürlich. Es ist etwas, was der Heilige Geist vermittelt. Und zweitens, dass diese Liebe auch von unserer Praxis der Liebe abhängt. Wir sollten nicht nur an die Liebe denken, wir sollen uns nicht nur vorstellen, was die Liebe ist, sondern wir sollten auch, damit wir die Liebe erkennen, sie praktizieren. Aus der Praxis lernen wir. In anderen Worten, du hast die Liebe Gottes nicht wirklich verstanden, wenn du deine Brüder und Schwestern nicht liebst. Der Ausdruck in Vers 18 mit allen Heiligen, also Paulus sagt, dass ihr fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, wie tief diese Liebe ist, diese Liebe Christi ist. Es ist entscheidend für das Verständnis von Paulus Gedanken. Indem wir unsere Brüder und Schwestern lieben und nach der Einheit des Glaubens streben, Einheit, die er deutlich gemacht hat vorher, werden wir die Gegenwart, die Präsenz Jesu in uns noch mehr erfahren. Diese Erfahrung der Liebe Christi hängt davon ab, wie wir unsere Brüder und Schwestern lieben. Und es ist sehr wichtig, diese Wahrheit zu betonen. In anderen Worten, der Beweis, der Beleg, dass wir echte Christen, reife Christen sind, ist nicht so sehr unser Engagement. Es hat nicht direkt mit unserer Agenda zu tun, was wir tun, sondern mit der Art und Weise, wie wir Gott und unsere Brüder und Schwestern lieben. Um dies besser zu verstehen, denken wir an die Beschreibung der Liebe, die Paulus uns im 1. Korintherbrief Kapitel 13 gibt. Dort sogenannte Hohelied der Liebe. Paulus sagt, dass wir eine Hingabe zeigen können, die sehr weit geht und sogar bis zur Selbstopferung reicht. Aber er betont, dass eine solche Hingabe keinen Wert hat, wenn wir es tun, um uns selbst in den Vordergrund zu stellen oder versuchen auch durch Werke vor Gott gerecht zu werden. Es hat keinen Wert. Liebe ist was anderes. Die Liebe, sagt er, zeigt Geduld und Freundlichkeit gegenüber anderen Menschen. Sie ist nicht neidisch, sie beneidet andere nicht. Beneidet nicht den anderen, wenn er etwas hat, was ich nicht habe. Sie versucht auch nicht, sich zu profilieren. Sie schockiert und brüskiert andere nicht. Etwas, wozu wir oft neigen, wenn wir uns beleidigt fühlen zum Beispiel. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie wird nicht bitter. Sie sinnt nicht auf Rache. Paulus sagt auch, Ungerechtigkeit macht sie traurig. Und die Wahrheit erfreut sie. Wir sehen hier, also wenn es sind Dinge, die vielleicht die anderen nicht sehen. Es sind Dinge, die mit dem inneren Menschen zu tun haben. Wenn wir Ungerechtigkeit sehen, fühlen wir uns traurig darüber. Wenn wir etwas sehen, was wahr, was schön, was angenehm, was wohlgefällig ist, dann haben wir Freude in uns. Liebe vergibt gerne. Liebe ist nicht skeptisch mit den anderen, sie vertraut anderen, solange sie keine Beweise hat, dass andere böse Absichten hat. Sie verliert nie die Hoffnung, dass jemand Fortschritte machen kann, dass jemand Buße tun kann, dass jemand umkehren kann, wenn er eine Sünde begangen hat. Das ist die Liebe. Seltsamerweise spricht Paulus von der Breite, von der Länge, der Tiefe und der Höhe der Liebe Christi. Aber er sagt nicht, indem er das erklärt hier, das sagt, was er genau unter diesen Maßen, unter diesen Dimensionen versteht. Wir erwarten vielleicht, dass er uns sagt, ja, was ist die Tiefe, was ist die Höhe, was ist die Breite? Gibt uns ein Beispiel, er erklärt das nicht. Im Judentum werden die vier Dimensionen oft, also Höhe, Tiefe, Länge, Breite, es wird oft in einem hyperbolischen Sinn verwendet, so eine Art Übertreibung. Das sehen wir zum Beispiel in Hiob, Kapitel 11, die Verse 5 bis 9, wo Zophar die unergründliche Weisheit Gottes so beschreibt. Das heißt, Gottes Weisheit ist tief, die ist breit, die ist lang, die ist hoch. Und es ist sozusagen eine Übertreibung der Sprache, um die Größenordnung von etwas hervorzuheben. Und das ist vielleicht, was Paulus hier meint. Denn er sagt etwas danach in Vers 19, was vielleicht widersprüchlich sein könnte. Er sagt, die Liebe Christi übersteigt alle Erkenntnis. Also wie können wir die Tiefe, die Höhe, die Breite, die Länge dieser Liebe ergreifen, wenn er sagt, die ist unbegreiflich, diese Liebe. Also das ist doch eine Übertreibung, die er hier meint. Zu sagen, diese Liebe ist so groß, dass wir sie nicht ermessen können. Aber selbst wenn dies der Fall ist, das heißt, unser Verständnis, wenn es um die Liebe Gottes so begrenzt ist und wir sie nicht begreifen können, müssen wir verstehen, dass sich die Weisheit Gottes am besten in dieser Liebe Christi zu den Seinen manifestiert. Es ist diese Liebe, die uns vereint und auch als Christen zusammenschweißt. Wo die Liebe Christi in ihrer ganzen Tiefe, in ihrem ganzen Maß verstanden wird, wo sie ihre Herrschaft über die Herzen ausübt, da vereint Christus die Seine in sich selbst, in vollkommener Gemeinschaft mit Gott, dem Vater. Das ist, was er sagt, auch in Vers 19, wenn er sagt, damit ihr erfüllt werden bis zur ganzen Fülle Gottes. Wo die Liebe ausgeübt wird, in diesem Sinne, da werden wir in Gemeinschaft mit Jesus und durch ihn auch mit dem Vater auch gestellt. Und dann kommen wir zu den Versen 20 und 21, wo Paulus den ersten Teil seines Briefes schließt. Ab hier, ab Kapitel 4, ist es ein neuer Teil des Briefes und es geht um praktische Dinge. Und er beendet diesen ersten Teil mit einer sogenannten Doxologie, das heißt mit einem Lobpreis Gottes ab. Und dieses Wort Doxologie kommt von Doxa, was auf Griechisch Ehre oder Herrlichkeit bedeutet. Das heißt, ich gebe Gott Ehre, ich preise seine Herrlichkeit. Bevor Paulus im zweiten Teil seines Briefes zu den praktischen Ermahnungen kommt, fordert er uns hier auf, Gott zu danken. So wie er es am Anfang in den Versen 13 und 14 von Kapitel 1 getan hat. Wir sehen im Gebet, welche Rolle auch die Dankbarkeit spielt. Wenn wir etwas verstanden haben, sollen wir auch Gott dafür danken, dass er uns das deutlich gemacht hat. Und diese Doxologie hier in den Versen, ich lese es nochmal in den Vers 20, 21, dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun, seht ihr auch den Begriff Maßen, ne? Der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus auf alle Geschlechter der Ewigkeit, Amen. Gott sei die Ehre, weil er mehr vermag, als wir uns vorstellen können. Und das ist wirklich ein Trost und ein Grund, ihm auch zu danken. Dient erneut dazu, diese Doxologie uns an die gewaltige und die liebende Kraft Gottes zu erinnern, die in uns wirkt. Dies aber nicht, um uns zu selbstsüchtigen Bitten zu ermutigen. Wenn wir verstanden haben, es ist jetzt kein Grund zu sagen, oh, wenn Gott so allmächtig ist, dann kann er mir große Dinge geben, soll dafür sorgen, dass ich reich werde, dass ich viel, viel kann. Das ist nicht der Sinn hier. Sondern um Bitten zu fördern, die der Absicht Gottes für die Gemeinde in der heutigen Welt entsprechen. Und die Absicht Gottes, das haben wir auch gesehen, ist die Einheit der Gemeinde, die Erbauung dieser Gemeinde in der Liebe. Diese Doxologie ist bemerkenswert, da Paulus darum bittet, dass Gott vor allem durch die Gemeinde die Ehre gegeben wird. Vers 21. In der Gemeinde, durch die Gemeinde. Und dies ist jedoch angesichts der Vision der Gemeinde in Gottes Plan, die Paulus uns bisher vermittelt hat, völlig normal. Es ist auch eine Aufforderung an uns, die diese Worte lesen, dafür zu sorgen, dass die Gemeinde, dass unsere Gemeinde einen solchen Charakter einnimmt. Das heißt, dass die Herrlichkeit Gottes widerspiegelt in der Liebe, die in dieser Gemeinde auch gelebt, ausgeübt wird. Es ging um Gebet, ja, und wir sehen, wie Paulus für die Gemeinde betet, was seine Anliegen sind. Und deshalb zum Schluss meine Frage an dich: Wie sieht dein Gebet aus? Ist das, worum du Gott bittest, nur für dich? Dreht sich alles um dich in deinem Gebet? Paulus zeigt uns hier, dass es zwar legitim ist, auch für unser tägliches Brot zu beten. Das ist Teil des Vaterunsers. Gib uns unser tägliches Brot. Aber dass in erster Linie das Kommen des Reiches Gottes in die Herzen unsere höchste Priorität sein sollte. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und der Wille Gottes ist, dass Menschen gerettet werden, dass wir dafür beten, dass wir dafür wirken, dass sein Reich kommen kann in den Herzen der Menschen. Paulus möchte, dass Jesus sich in unseren Herzen vollkommen zu Hause fühlt, dass er unser Leben mit seiner Präsenz fühlt. Ist es nicht, was Jesus selbst in Johannes Kapitel 14, Vers 23 gesagt hat? Wenn er sagt, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Amen.